den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Liebe Freunde, was freue ich mich auf die heutige Folge? Denn es kommt ein Mann zu uns, der meine Fantasien, sag ich mal, schon seit mehreren Jahrzehnten beflügelt. Clemens?
Ja.
Du musst jetzt ganz stark sein. Henning Baum hat einen echt guten Körper.
Ja, als der vorhin hier schon ankam, ne, ja, bevor ihr losgelegt habt, kommt man so um die Ecke, bam, und auf einmal steht Henning Baum
dass
vor einem.
Dass der auch noch Baum heißt, weißt du? Der ist ja nicht Ast oder Zweig, das ist auch ein Baum. Ja.
Wirklich, wirklich, was für eine Statur, was für eine Gestalt, was für eine Ausstrahlung.
Ja.
Und das hat er ja wirklich, also der Baum ist ja dann auch hier im Studio, hat sehr tief gewurzelt, würde ich sagen.
Tiefe Wurzeln geschlagen, ja. Denn Henning Baum kann ja nicht nur Bizeps, Trizeps und Quadrizeps,
ja,
sondern Henning Baum kann auch Shakespeare. Und davon können wir uns jetzt überzeugen, wenn wir alle zusammen nochmal dieses wunderbare Stück anhören. Mit den Waffen einer Frau, heute mit einem Mann wie ein Baum, Henning Baum. Ladies and Gentlemen, mein heutiger Gast ist für mich eine Übung in Selbstkontrolle. Meine Redaktion hat mich am Stuhl festgetackert, damit ich nicht übergriffig werde. Aber ich habe mich bis jetzt wirklich eigentlich ganz gut im Griff, muss ich sagen. Denn heute ist endlich wieder bei uns Henning Baum.
Hallo liebe Barbara, aber es kann ja nichts passieren. Wir sind ja hier in einer Situation, wie wenn man sich im Knast besucht.
Du sagst es, es ist ein bisschen so. Möchtest du der Insasse sein und ich komme, die Frau, die dich besuchen kommt? Das ist realistisch, oder?
Eher realistisch ist, dass du im Knast sitzt.
Ja, ich wüsste nicht, was ich je in meinem Leben getan hätte, was mich in einen Knast bringen sollte. Aber guck mal, wir könnten dann die Hände so und dann werde ich gehen. Und dann, es ist eine Glasscheibe zwischen uns. Henning sitzt in einem sehr kleinen Studio, fast ohne Fenster, ich auch. Ist nicht die Situation, die ich mir vorgestellt hatte, aber gut, so ist es. Es ist nicht so, dass du nur Thema bist, wenn du hier bist. Wir reden auch häufig über dich, wenn du nicht da bist. So auch letzte Woche, als Annette Frier da war.
Ah, Annette Frier, meine liebe und geschätzte Kollegin, mit der ich einen schönen Film gemacht habe.
Ja, aber sie ging noch viel weiter zurück und hat mir erzählt, ich weiß nicht, wir haben nämlich irgendwie ein Entweder-Oder-Spiel gespielt und da ging es irgendwie so ungefähr Henning Baum oder Günther Jauch, irgendwie so. Und dann kamen wir zufällig auf dich zu sprechen. Und dann sagte sie, sie würde sich an eine Situation erinnern, wo sie in Essen oder in Bochum. In ein Schauspiel sozusagen mit ihrem Auto reingefahren ist, weil sie geparkt hat,
ja.
Freilicht. Und du warst, sie wusste es nicht mehr, Othello?
Ich war Othello, ja.
Erzähl mal.
Das war ein Freilichtspiel, was wir gemacht haben. Ich habe ja damals studiert und wir hatten Shakespeare-Szenen eingeübt. Und ich war tatsächlich Othello und hatte diese Szene mit Iago, wo Iago dem Othello diesen furchtbaren Floh ins Ohr setzt, also diese Vernichtung der Eifersucht. Diesen Brand setzt er da eigentlich in Gang und das war eine sehr dramatische Szene, die hat gut funktioniert zwischen Stefan Diekmann, großartiger Kollege, und mir. Und das Elend nimmt ja dann seinen Lauf. Er bringt ja dann im Wahn sogar seine schöne, liebe Frau Desdemona ums Leben.
Aber dazwischen kam ja Annette Frier mit ihrem mit ihrer Ente und hat da irgendwo auf dem Spielgelände geparkt und alle haben sich gestört gefühlt von ihr.
Nicht in meine Szene reingefahren, oder?
Sie nicht gewagt. Hast du sie damals wahrgenommen? Also hast du damals Annette Frier kennengelernt und auch gecheckt, dann später konntet ihr das rekonstruieren?
Ich kann mich da nicht dran erinnern. Weder, dass sie mit der Ente reingefahren ist, noch, dass sie uns vorgestellt wurde. Sie war eine Freundin einer Kommilitonin.
Ja.
Das mag sein, dass wir uns hinterher begrüßt haben oder ein Bier getrunken haben, aber das wusste ich nicht. Ich habe sie dann erst später.
Für die Annette ist das ein Meilenstein in ihrer Karriere, dass sie dich gesehen hat als Othello. Du dagegen kannst dich noch nicht mal mehr erinnern.
Ja, was aber einfach daran liegt, dass wir uns wahrscheinlich nicht begegnet sind, weil ich weiß natürlich, als ich Annette dann das erste Mal begegnet bin, sie hat eine ganz kleine Rolle im letzten Bullen gespielt, so ein Cameo-Auftritt. Sie war meine Anwältin. Und sie kam mit dem Fahrrad durch die Nacht gefahren und ich hielt sie irgendwie an, wir hatten einen kurzen Dialog und ich gab ihr einen kleinen wertschätzenden Klaps auf den Hintern und sie fuhr wieder davon.
War Teil der Rolle.
Ja, selbstverständlich, sowas würde ich ja sonst nicht machen.
Ja, ich weiß. An sowas kommt man ja nur, wenn es überhaupt im Drehbuch steht heutzutage. Erinnerst du dich an die Zeit, als du in Bochum im Freilichttheater auf der Bühne standst? mit welchen Gefühlen, mit welchen Erwartungen an deine Zukunft hast du das gemacht?
Das war eine sehr gute Zeit für mich, denn als ich mit dem Studium anfing, das war allerdings im zweiten Jahr, was du da beschreibst, aber das war so, dass ein Vorhang aufging, dass ich wusste, ich kann jetzt eine Welt betreten, die mich interessiert, mit der ich mich verbinden will. Sicher, es gab vorher Dinge, die hatten auch Interesse oder so. Ich war Rettungssanitäter, ich habe mich für Medizin interessiert, aber der Umgang mit Sprache und das Schauspiel und die Möglichkeit, als Persönlichkeit in Verbindung mit diesen dramatischen Texten zu wachsen und sich zu erfahren, war ungeheuer reizvoll und ist es bis heute.
Also es waren wirklich die Texte und es war das klassische Schauspiel. Du hättest ja auch sagen können, ich will mal Chuck Norris sein oder ich will, keine Ahnung, ich will, was wolltest du denn? Also was war es wirklich das hehre Ziel, diese Texte zu verstehen, sie so, sage ich mal, wiederzugeben, dass sie hohe Kunst werden? Oder wolltest du Geld, wolltest du Ruhm? Wolltest du Ehre, Preise?
Nein, das war es nicht, sondern ich habe mich selber in diesen Rollen, gerade in Shakespeare, aber auch in Kleist, wiedergefunden. Ich habe zum ersten Mal da gespürt, dass in mir eine Kraft vorhanden ist, die sich genau an dieser Stelle niederschlagen kann. Also es ist ein schöpferischer Prozess, in den ich dann auf der Bühne eintreten konnte, den ich sonst nirgendwo gespürt habe. Und diese Faszination des Schauspiels, die begleitet mich ja bis heute und die wird mich vermutlich auch nie loslassen. Ich habe jetzt gerade wieder angefangen, mich mit Shakespeare zu befassen und ich habe mir die Sonette von Shakespeare vorgenommen.
Was heißt vorgenommen?
Ja, das heißt, ich...
Wenn du dir was vornimmst, ja, was bedeutet das?
Das heißt, ich lese die erstmal und sehe, was das mit mir macht. Und was ich daraus mache, ob das für die Öffentlichkeit ist, weiß ich nicht. Aber ich will dir nur mal versuchen, zwei Zeilen vorzutragen. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Das sind nur vier Zeilen, aber es ist ein Gedicht, was die Schönheit seiner Angebeteten beschreibt.
Ja.
Und was mir zu Herzen geht. Diese Sprache dringt so tief ein, dass es mich erfrischt mehr als alles andere. Das ist wirklich etwas, woraus ich Kraft ziehe. Und das ist etwas, was meine trockene Seele wässert.
Ja. Sag mal.
Das ist wirklich, das ist eigentlich das, was mich...
Ich muss die Heizung
ausmachen. Das, was mich trägt.
Ja, okay.
Und, also. Ich muss da immer wieder eintauchen in diese Dinge und der Alltag, in dem ich mich bewege, der stellt das ja auch nicht zur Verfügung. Und es ist auch.
Ich wollte gerade sagen, also ja. Es ist ja sozusagen, da musst du ja, sitzt ja wirklich auf dem Trockenen, sage ich mal, wenn nur Shakespeare deine Seele wässert. Aber was spricht der Sache dagegen? Ich meine, ganz ehrlich, du kannst doch einfach anrufen irgendwo und sagen, ich würde das jetzt gerne machen. Und dann machen das ja auch alle. Wenn du sagst, ich mache jetzt ein Shakespeare-Programm, dann mietst du dir ja Elbphilharmonie.
Ja, vielleicht muss ich das machen, ja.
Ich kaufe eine Karte. Ich meine es im Ernst, weil das ist ja, ich glaube, irgendwann sind wir ja, ich habe mal festgestellt, wenn ich mir jetzt Sachen wünsche, dann funktioniert das.
Das passiert, ja.
Und das ist ja bei dir auch so.
Ja, stimmt.
Ja, du kannst einfach sagen, ich würde das jetzt gerne haben oder machen oder wie auch immer.
Ich spreche das jetzt mal aus, diesen Wunsch.
Ja.
Ich würde wirklich gerne Shakespeare machen.
Ja, und warum auch nicht? Weil du und Shakespeare, würde ich jetzt mal sagen, ist eine Kombination, die verkauft sich selbst an Leute, die sich nicht für Shakespeare interessieren.
Das ist ja genau der Punkt, was erfreulich auch wäre, wenn man das einem breiteren Publikum eröffnen könnte. Diese Faszination, wenn man Menschen dazu bringen könnte, etwas in ihnen in Gang gesetzt wird, dass sie in Schwung versetzt werden. Mm. So wie von guter Musik oder so.
Ich habe letztens Romeo und Julia geguckt mit meiner Tochter. Diesen Film mit Leonardo DiCaprio und Claire Danes. Und danach habe ich, und sie hat sich das ganz aufmerksam angeschaut. Da war sie noch relativ klein. Da habe ich zu ihr gesagt, und fandst du das jetzt komisch, dass die so ein bisschen komisch geredet haben? Wieso haben die komisch geredet, hat sie gesagt. Und dann habe ich gesagt, naja, die haben das Original Shakespeare
Versmaß
gesprochen. Ist mir gar nicht aufgefallen, hat sie toll, dann gesagt, ne? Ja. Und dann dachte ich mir, siehst du, es ist eben doch, wenn du sozusagen, weil es so modern inszeniert ist ja alles und so, und dann ist dir das, ist dir wirklich nicht aufgefallen.
Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man das eigentlich machen muss. Baz Luhrmann hat das ja in eine moderne Welt versetzt, zwar eine Kunstwelt, er hat die zwei Familien unterschiedlich gestaltet, die Capulets,
ja,
waren ja so cool, so Latino-Typen,
so,
ne?
Toll gemacht.
Wie die am Anfang auch praktisch getanzt haben, diesen Tanz der Gewalt.
So,
ne?
Toll, ja, ja, ja.
Und die Montagos waren so ein bisschen schwerere, weißere Typen und das hat der irre gut in eine moderne Sprache gebracht, und das ist genau das, was man machen muss. Man muss, darf keine Angst haben davor, dass es in dieser alten Sprache verhaftet ist, sondern der Gedanke darin, der ist natürlich universell und der ist modern.
Ja.
Und der begeistert Menschen, seit es Shakespeare gibt, und der wird sie auch, solange es Menschen gibt, begeistern. Und deswegen ist das ein schönes Beispiel, was du von deiner Tochter sagst, das ist ihr gar nicht aufgefallen.
Ja. Ja, okay, also das Shakespeare-Projekt läuft. Warte, da könnt ihr schon mal gucken, wann die Elbphilharmonie in den nächsten 2 Jahren, sagen wir mal, frei hat. Da wir würden das buchen, der Henning und ich. Gibt auch die Hälfte dazu.
Ja.
Da beteilige ich mich doch gerne. War es Sicherheit oder Unsicherheit, die dich getrieben hat früher? Ich bin zum Beispiel immer, also ich war nicht unsicher, aber ich hatte ein wahnsinniges Bedürfnis nach Sicherheit, auch nach materieller Sicherheit gehabt. Ich wollte ganz schnell so was um mich rum bauen, dass das dann alles so funktioniert. Ich hatte keinen Bock so, wie soll ich sagen, so von der Hand in den Mund. Und ich war zwar extrem sorglos, aber ich habe schon irgendwie geguckt, dass ich mein Zeug irgendwie so sortiert hatte.
Das würde ich für mich auch so sagen. Also ich hatte ja diesen Wunsch, Schauspieler zu werden, wahrscheinlich so mit 18, als ich den Faust gespielt habe in der Schule. Und es hat gut funktioniert. Und dann habe ich das aber
Hauptrolle?
Erstmal, ja. Und dann habe ich das aber erstmal ruhen lassen, Abitur gemacht. Und dann war ich Rettungssanitäter. Und ich hatte dann tatsächlich überlegt, ob ich das wirklich machen kann, Schauspieler, weil ich kannte ja niemand, der das ist. Ich komme aus einer bürgerlichen Familie und das war mir alles zu
luftig. Ganz schön schwer, ja, da den Einstieg zu finden und das auch vor sich selber zu rechtfertigen, weil man weiß ja nicht, ob man was kann, und selbst wenn man was kann, weiß man nicht, wo man es zeigen soll. Ja, das ist
genau,
extrem
das,
schwer, da einzufädeln.
Genau diese Gedanken haben mich natürlich umgetrieben. Ich bin aber dann glücklicherweise von einer inneren Stimme nachts geweckt worden, die mir ganz klar gesagt hat, du musst diesen Weg gehen.
Ja.
Und das war dann absolute Gewissheit. Und dann bin ich das auch gegangen, voller Überzeugung, dass ich das schaffe. Ich habe sehr früh versucht, auch eine gewisse materielle Sicherheit aufzubauen.
Ja. Wie hast du das gemacht?
Viel gearbeitet.
Ah, das ist immer noch der beste Weg.
Ja.
Warst du mal in der Situation, dass du aus Versehen vergessen hattest, dass du die Hälfte für die Steuer zurücklegen musst und so?
Nee.
Das
ist
dir auch nicht passiert, gell?
Nee,
nee, mir
das
auch
ist
nicht.
Natürlich eine furchtbare Situation, wenn man da reinkommt. Aber das kann man ja umgehen, wenn man sich ein Steuerkonto anlegt und die Hälfte immer sofort da drauf überweist.
Ja.
Aber das Materielle ist einfach so, wir leben in einer materiellen Welt und wir müssen uns auch klar machen, dass wir da natürlich bestehen können. Trotzdem ist das Materielle ja immer ein Pferdefuß, was uns binden will, wo also, sagen wir mal, wenn das nicht innerlich ausgebremst wird, es hingehen kann sogar zu einer Maßlosigkeit, zu einer Gier.
Mhm.
Und die frisst die Persönlichkeit auf.
Ja, und bist du kein gieriger Typ?
Ich hoffe nicht. Ich halte das Gier für...
ich finde es das Schlimmste. Ja, ich finde es die schlimmste Sünde.
Ja, es ist eine Sünde. Es ist eine,
finde ich wirklich.
Es ist ja eine Todsünde sogar.
Ja,
ne?
Es ist eine Todsünde. Und ich gucke mir sehr oft Menschen an, also Politiker, Wirtschaftsbosse, Kollegen. Und dann denke ich mir, krass, was die Gier so mit einem macht. Und dass man nie aufhört, dass man nie, also weil ich habe schon ganz schnell so das Gefühl für mich so gehabt, boah, das ist jetzt genug so. Also, oder super, 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 so wie es jetzt ist, perfekt, ja? Und dann aber dieses immer so noch weiter und noch mehr und das nehme ich mir auch noch mit und so. Und du kennst es ja, es gibt ja Leute, die stecken sich ja noch die Pfeffermühle ein, die irgendwie in der Garderobe steht, oder den Blumenstrauß stopfen sie noch in die Tasche rein, weil sie wissen, der ist jetzt umsonst, den nehme ich mir auch noch mit.
Es gibt ja im Neuen Testament diese Stelle, wo Christus sagt, also, warum sorgt ihr euch? Euer Vater, der sorgt doch für die Vögel unterm Himmel und für die Blumen. Die haben ein schöneres Gewand als die reichsten Könige.
Ja.
Glaubt ihr nicht, dass ihr ihm viel, viel mehr wert seid? Warum sollte er nicht für euch sorgen, so in etwa? Und es weist eben darauf hin, dass bei aller rechtschaffenen Vorsorge, die ja auch berechtigt ist, man eben auch gewarnt sein muss, dass man sich darin verlieren kann.
Aber hast du nicht auch mal in deiner Karriere, es gab ja einen Punkt, wo du gemerkt hast, du jetzt läufst, ja? Also egal, was du spielst, es funktioniert, die Leute lieben das und du bist mega erfolgreich. Hast du mal den Punkt gehabt, weil es haben ja ganz viele, egal mit wem ich geredet habe, ob Roland Kaiser oder was weiß ich was, jeder sagt, ja, zwischendurch war ich mal kurz auf der Kippe, ein Arsch zu werden.
Das kann auch jeden Tag passieren.
Es könnte noch passieren.
Ja, es kann jeden Tag passieren. Also ich glaube, dieser Kampf gegen den inneren Verfall.
Die Eitelkeit vor allem.
Also was auch immer, Eitelkeit, Verführbarkeit in jede Richtung, ist etwas, was man jeden Tag auf sich nehmen muss. Also das ist nicht so, dass man einmal an diesen Punkt herangeführt worden ist und dann hat man den bestanden.
Na, ich finde schon, dass man in jüngeren Tagen oder so, oder wenn man so beginnt gerade und dann nimmt einen das mit, es sind ja viele Leute sehr beeindruckt von Geld, von Erfolg und von allem drum und dran, dann kaufen die sich gleich ein bestimmtes Auto und so. Und dann glaube ich, das nimmt dann etwas ab wieder. Also ich würde jetzt mal sagen, also mir passiert das jetzt nicht mehr, dass ich noch überheblich werde.
Nee.
Manchmal ein bisschen. Manchmal werde ich jetzt auf eine Art überheblich, wo ich mir denke, aber das kann ich mir jetzt leisten, so zu sein. Ja. Und dann finde ich es auch okay. Weißt du? Dann denke ich mir, ich kann jetzt auch mal sagen, dass ich das doof finde, weil ich habe jetzt auch bewiesen, dass es auch anders geht.
Ja, aber ich weiß genau, was du meinst. Das ist aber etwas, das ist Erfahrung. Das ist Erfahrung und das tue ich auch mittlerweile, wenn ich beispielsweise, ich sage das jetzt mal, am Set merke, hier wird jetzt was inszeniert, die Szene wird also soll inszeniert werden, eine bestimmte Richtung vorgegeben. Und ich merke, das funktioniert nicht. Mhm. Ich kann das sehr schnell denken, ich kann das sehr schnell kapieren und sagen, wir verschwenden Zeit. Die Szene hat eine bestimmte Ausrichtung und sie hat ein bestimmtes Ziel. Und wir können gerne ausprobieren, aber wir verschwenden jetzt hier Zeit. Wir müssen auf diesen Punkt zusteuern. Das ist die Situation. Und das muss klar gedacht und klar gespielt werden. Das andere, wir verplempern Energie. Und am Set geht es auch darum, Energie zu sparen.
Und Zeit und Geld.
Und
dann
Zeit
sind die
und
dankbar
Geld.
Für deine Tipps.
Ja, und
dann hören die jetzt auf dich.
Naja, die hören natürlich auf mich, aber ich habe dann auch schon mal nach Drehschluss gehört und nachdem abgedreht war, ja, Henning, das ist auch nicht ganz leicht mit dir zu drehen. Du bist manchmal wie ein Fels.
Ja.
Was, ich verstehe das auch, weil ich, wenn ich etwas weiß oder eine bestimmte Überzeugung habe, ich probiere sehr gern aus, aber ich weiß einfach manchmal, jetzt brauchen wir das nicht. Mhm. Ich weiß dann, in welche Richtung wir gehen müssen. Ja. Und das ist dann sowas wie Erfahrung und das soll nicht arrogant sein oder
nee,
so. Aber
und ich finde, jetzt kann man sich das ja auch leisten, weil jetzt sind ja wir die Alten. Früher waren wir ja die Jungen und dann kann man natürlich nicht, weißt du, ich finde, man kann auch nicht mit 25 die gleichen Sachen sagen
wie
mit 50.
Das geht auch nicht, das wäre wirklich dumm auch.
Ja, genau. Und ich merke einfach, dass ich jetzt manchmal Sachen sage und dann merke ich aber auch, dass das auch bei den anderen ankommt, weil die das auch akzeptieren, dass ich das jetzt besser weiß irgendwie. Man ist ja dann schon doch ganz schön lange dabei. Also ich habe ja das Gefühl, du kannst ja was, du kannst ja rollen und ein Schauspieler kann man auch irgendwie mehr werden und so. Ich finde immer so als Moderator, ich kann ja gefühlt gar nichts. Also ich kann natürlich was, aber irgendwie auch nicht so richtig Messbares, ja. Und trotzdem habe ich aber jetzt nach der Zeit das Gefühl, ah, jetzt habe ich doch was gelernt in den letzten 25 Jahren, ja. Aber nichts, wenn man kann es nicht so greifen, aber es ist schon was da irgendwie. Ja. Und das manchmal mache ich kurz so, dann lasse ich einmal so die Muskeln spielen, aber nur ganz schnell und ganz sympathisch.
Einmal kurz flexen.
Ja, einmal flexen. Ich möchte jetzt nicht das so jetzt in den Vordergrund, aber ist dir aufgefallen, dass ich für dich gebacken habe?
Ja, das hast du doch wirklich sehr schön gemacht hier.
Fang den Satz bitte nochmal an.
Also.
Hast du denn gesehen, dass ich für dich gebacken
habe?
Ich sehe,
du hast für mich gebacken und ich möchte eigentlich rüberkommen in deine Kammer und dich mit deinen selbstgebackenen Waffeln und dem Apfelmus füttern.
Ja. Egal. Ey, now we're talking. Nein. Also bei mir steht nicht sabbern. Das hat allerdings meine Redaktion geschrieben. Was steht bei dir?
Mit diesen Waffeln kannst du Bäume ausreißen.
Oh, Wahnsinn, was ihr da wieder geschrieben habt. Irre, man muss sie auch loben.
Sehr originell.
Ja, sehr originell. Ja dann, ich traue mich kaum zu fragen, aber isst du noch Waffeln? Das ist ein bisschen profan eigentlich. Eine
Waffel. Nö, ist eigentlich super. Waffeln mit heißen Kirschen und so. Haben wir doch früher gern. Ich mag auch diese Herzform. Wenn man die auseinandernimmt, sind es diese lustigen Herzen.
Herzen, oder? Kannst du gut, oder?
Ja.
Ich meine, du musst dich nicht satt essen, aber ich finde
Man kann mal reinbeißen.
Guck mal auch, ja.
Die sind lecker.
Gut, oder?
Mit Apfelmus. Apfelmus auch sowas Geiles.
Finde ich auch. Ja. Hättest du einen Apfelbaum Auf eigenem Grund, woraus du dein eigenes Apfelmus machen könntest?
Oh, ich habe einen Bonsai-Apfelbaum. Ja.
Also nein.
Nein, er hat nur Bonsai-Äpfel.
Er hat nur Bonsai-Äpfel. Mhm. Das glaube ich dir nicht.
Noch? Mhm. Oh, das ist geil. Man soll nicht geil sagen die ganze
Doch,
Zeit.
Doch, sag geil einmal.
Geil.
Geil, super. Okay, das haben wir. Du hast mich, es war sehr lustig, ich habe dir vor 3 Jahren bei Instagram geschrieben, ob wir unser letztes Interview vor 3 Jahren
ja.
verschieben können um eine Stunde oder ja. so. Und du hast mir vor einer Woche geantwortet. Hey Barbara, ich sehe gerade deine Nachricht. Ja. Hast du gesagt, aber demnächst haben wir ja schon wieder ein Interview. Und so, deswegen, also du warst, das spricht sehr für dich, dass du nicht viel mit Instagram zu schaffen hast.
Ja, ich bin da natürlich ein bisschen im Zwiespalt, weil ich muss mich dieser neuen Technik auch stellen. Aber ich bin trotzdem ein bisschen skeptisch. Ich bin auch ziemlich faul, was Instagram angeht. Ich poste ja ab und zu mal was. Mhm. Ich sag's dir, ich habe eine gewisse Unlust, mich mitzuteilen.
Es wird auch schlimmer, finde ich. Also bei mir ist es so. Ich habe überhaupt, also hatte vor 5 Jahren noch mehr Lust als jetzt. Jetzt denke ich mir so, oh, irgendwie. Und gleichzeitig hat man, wie soll ich sagen, also ich finde, man kann es doch, du nutzt es doch super als Werbeplattform und sagst so, ich mache jetzt das und ich mache das und
ja,
so.
Ja, dafür benutze ich es ja auch. Aber ich müsste es natürlich eigentlich, müsste ich es mehr pflegen und regelmäßig posten, hätte ich ja viel mehr Follower und so und so.
Ja, und dann, was wäre dann?
Und will mehr Leute erreichen und hier diese neuen Leute beim Fernsehen, die besetzen ja nicht mehr danach, ob einer ein guter Schauspieler ist, sondern ob der viele Follower hat.
Ach so, meinst du, dann wird es aber eng.
Ja, ich habe da jetzt keine Angst vor, aber tatsächlich ist es natürlich eine Unsitte, die jetzt eingeführt haben.
Ja, ja, klar, weil die Leute davon ausgehen, dass du dann auf deinen Plattformen natürlich das Produkt so lange bewirbst, dass du dann am Ende doch wieder viel Zuschauer hast. Ja, okay, aber jetzt mal, ich bin so wahnsinnig froh, dass ich dich nie am Grill stehen sehe, in der Badehose, wie du deinen persönlichen Henning-Baum-Kartoffelsalat zubereitest und so. Ich bin da wahnsinnig dankbar dafür. Das glaubst du gar nicht.
Ja, also... Ich mache ja auch nie Kartoffelsalat.
Ja, okay.
Nackt am Grill stehen wäre natürlich eine Herausforderung.
Ja, oder halbnackt am Grill. Hm. Ein Würstchen lässt sich nicht wenden.
Unterste Schublade, Barbara. Ja, unterste Schublade.
Aber es funktioniert bei dir genauso ja. gut wie Shakespeare. Das ist doch sehr beruhigend zu sehen. Was macht das Klavierspiel? Was macht dein Klavierspiel?
Nicht viel. Ich bin in den letzten Jahren faul am Klavier geworden. Meinen lieben Lehrer Robert habe ich viel zu selten gesehen. Das ist tatsächlich was, wo ich einen Einbruch habe. Ich war eigentlich auf einem ganz guten Weg. Aber ich habe zumindest auch, ich spiele immer mal wieder auch Gitarre und übe da. Also Musik begleitet mich schon.
Ja, ja, schon. Weil ich weiß ja, 2010 hast du erst angefangen, gell?
Ja.
Lustig. Was hat dich dazu gebracht? Warum wolltest du Klavier spielen? War es für eine Rolle?
Nee, ich fand das irgendwie cool und meine Ex-Frau, die fand das cool. Die hat gesagt, kannst du nicht mal Klavier spielen?
Ja genau, dann wärst du mal ein bisschen sexy, wenn du mal an einem Klavier sitzen würdest, aber so? Und dann, ja.
Ja, und dann habe ich meinen Freund Robert gefragt, der ist Jazzpianist, und habe gesagt, kannst du mir das beibringen? Ja, hat er gesagt, alles klar. Und dann habe ich direkt gesagt, hier, du weißt, ich will so einen Song von Carole King spielen. Mhm. Ich will direkt mit dem Song anfangen.
Ja.
Ja, und dann hat er gesagt, ja, okay, ja, das sind die und die Akkorde und hat mir die gezeigt. Und dann habe ich das einfach geübt.
Ach, wie cool, das heißt, begleiten könntest du schon mal.
Ja, ich könnte dich begleiten.
Und ich bin Carole King, oder? Ja. Wobei, ich glaube, wir kriegen es schneller hin, wenn ich begleite und du bist Carole King, weil ich kann nämlich Klavier spielen.
Echt? Du kannst Klavier spielen?
Ja, klar. Ja, ich bin der Musikerstochter. Ich kann ja, ich bin ja auf dem musischen Gymnasium gewesen. Ja. Ich kann sogar noch Chopin-Walzer und sowas.
Tatsächlich.
Alles.
Mhm. Nicht schlecht.
Beeinflusst das jetzt deine Sicht auf mich?
Ja. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, du spielst die Nocturnen von Chopin.
Na klar. Ja, klar.
Und ich rezitiere.
Oh Gott. Da haben wir.
Ja.
Ja, Äpfel haben wir noch im Mund, sag ich nur. Beim letzten Mal wollten wir noch sowas wie You Don't Bring Me Flowers zusammen singen, aber wir gehen ja viel weiter, wenn man Shakespeare und Chopin.
Ja.
Das genau. ist nochmal was ganz anderes. Das lässt uns nochmal in einem ganz anderen Licht dastehen.
Und zwar beide, uns beide.
Ja, ja genau. Ja. Ich brauch nämlich dringend da ein bisschen das richtige Licht. Hast du FOMO? Weißt du, was FOMO ist?
Nee.
Fear of missing out. Angst, nicht dabei zu sein, wenn es passiert.
Oh, ich bin die ganze Zeit nicht dabei.
Verpassensangst.
Ich bin die ganze Zeit nicht dabei. Ich verpasse ständig. Ich kriege nichts mit. Ich hätte diese Europameisterschaft nicht mitgekriegt, wenn man es mir nicht gesagt hätte.
Bist du kein Mann, der abends irgendwie vom Fußball sitzt und vom Fernseher? Doch, wenn man dich einlädt, schon, oder?
Ja, wenn man mich einlädt, schon. Also ich habe das jetzt auch verfolgt. Mein Anwalt hat gesagt, äußere dich nicht zu Fußball, Henning.
aber es ist noch nicht im justiziablen Bereich, was wir gerade besprechen.
Nein, ich wertschätze das auch und habe das früher auch sehr gern gesehen, auch heute noch. Aber ich lebe tatsächlich in anderen Welten. Ich bin damit irgendwas beschäftigt.
Mit was bist du denn beschäftigt? Ja, dann, also, dass wir uns das einmal mal vorstellen können, wenn du jetzt mal zu Hause, also mal abgesehen davon, bist du überhaupt häufig zu Hause oder bist du die ganze Zeit auf Dreh?
Auf Dreh nicht immer, aber ich bin schon viel unterwegs.
Ja. Wo bist du denn dann, wenn du nicht auf Dreh bist?
Zu Hause.
Aha, okay.
Also wenn ich, oder ich muss eben irgendwelche anderen Termine machen.
Ja.
Ne? Also ich habe vor 5 Wochen habe ich 2 internationale Filme gedreht und das ist natürlich auch spannend. Ne? Dann bin ich nach Serbien geflogen. Mhm. War in Belgrad und das war eine Koproduktion zwischen Amerikanern und Serben und hab das da zum ersten Mal erlebt und
toll.
Unmittelbar darauf bin ich dann nach Südengland geflogen und wieder eine ganz andere Welt und das liebe ich wirklich sehr.
Was war das für ein amerikanisch-serbischer Film? Ist ein historischer Film?
Ja, in gewisser Weise historisch. Der spielt 1999, 2000, ja.
Okay.
Also in der Zeit nach dem Kosovo-Krieg.
Oh, mhm. Okay.
Das ist ja gar kein Gin Tonic.
Nein, sorry. Warte, ich scheiße zusammen. Das ist ja überhaupt kein Gin Tonic. Entschuldige, was ist es denn?
Sieht so aus, Wasser mit Erdbeeren.
Ja, das machen die ja immer so, weil die denken, es fällt mir nicht auf. Aber normalerweise bin ich um die Zeit immer schon blau.
Aber ich habe neulich einen schönen Sketch wieder gesehen. Dean Martin steht da so, hat ein Whisky-Glas und sagt, "This is my first drink of the day with my left hand."
Die war toll.
Ich liebe die.
Ich liebe das auch. Dean Martin ist ganz besonders toll gewesen. Es gibt so einen Ausschnitt, wie er mit Katharina Valente singt. Das muss ich dir mal zeigen.
Unbedingt.
Ach, ein Wahnsinn. Ja, aber ich merke schon, die Musik spielt ja schon eine gewisse Rolle bei dir eigentlich, ja, gell? Das ist
total.
Das ist deine Leidenschaft eigentlich.
Also, Musik und Sprache ist wahrscheinlich meine Leidenschaft.
Mhm. Kannst du nicht selber mal ein Buch schreiben?
Davon würde ich absehen, weil... ja, das zwar deswegen, weil Literatur, das ist schon was sehr Schwieriges. Das muss man können. Also ich hätte da auch einen gewissen Anspruch an mich, von dem ich annehme, dass ich ihn nicht erfüllen würde. Und warum soll ich das machen? Das sollen andere machen, die es wirklich gut können. Also es gibt ja viele, die schreiben dann Bücher. Ich wurde schon öfter gefragt, ob ich Bücher schreibe.
Worüber würdest du denn schreiben?
Ja, das ist ja genau das Ding.
Du würdest ja nicht mein Trainingsprogramm oder Essen ohne Kohlenhydrate oder sowas machen, sondern du willst ja in die hohe Literatur und das ist natürlich dann dünnes Eis, gell?
Das ist ganz dünnes Eis. Also das überlasse ich lieber Kafka und wirklich klugen Leuten und das mache ich nicht. Nee, also ich wurde dann irgendwie gefragt, ja, können Sie nicht so ein Ratgeber schreiben für Männlichkeit.
Sag ich doch. Ja. Ratgeber für Männlichkeit. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, das, was du da verkörperst,
Rat, einfach mal die Schnauze halten, wenn man keine Ahnung hat. Ja.
Ein Ratgeber für Männlichkeit. Ja. Aber du wirst wirklich immer herangezogen. Ich meine, selbst von mir herangezogen. Wenn es immer heißt, so, wer ist denn jetzt so der Mann und so, dann fällt wirklich immer du mir ein. Und ich merke natürlich auch in der Presse über dich oder auch mit dir oder auch in die Fragen an dich. Es geht immer um diese lustige Männlichkeit. Und es ist extrem interessant, weil ich weiß gar nicht, also du bist dir deiner Männlichkeit sicher auch bewusst. Ich werde ja immer auch aufs Frausein sehr angesprochen, ja. Also dass ich so diese typische Frau, nicht die typische, aber dass ich so eine Frau bin und so. Und ich habe lustigerweise das gar
die
nicht
Frau
so herbei.
Fleischberger.
Ja, genau. Ich habe das gar nicht so herbeigeführt in meinem eigenen Leben, habe aber irgendwann durchs darüber reden in Interviews erstmal kapiert, wie ich funktioniere und was ich wollte und was ich nicht wollte. War das bei dir auch so? Oder hast du dir bestimmte männliche Vorbilder auch gesucht, die du dann irgendwie denen du nachgeeifert hast?
Ja, mit Sicherheit. Also ich denke, dass das tun junge Männer, das ist auch wichtig. Ich bin aber ja in den 70er Jahren geprägt worden, eben von Typen wie Dean Martin oder Clint Eastwood oder auch Götz-George.
Ja.
Das waren natürlich bestimmte Typen. Ne? Mhm. Ich habe auch im Privaten, im Freundeskreis, habe ich natürlich auch Männer beobachtet und geguckt, wie benehmen die sich. Aber wir hatten da einen Freund in Kenia. Das war wirklich ein cooler Typ, der war Schotte und ist dann kenianischer Staatsbürger geworden. Und der war vor allem, der war immer sehr ruhig, sehr ruhig und hat dann ab und zu so einen Spruch gebracht und hat, er hat immer alle zum Lachen gebracht. Und der war wahnsinnig liebenswert. Der war ruhig und liebenswert und lustig. Das waren andere Typen, vielleicht als heute, aber die habe ich mir natürlich angeguckt und das hat mich irgendwie geprägt und man sucht sich das schon aus. Also ich habe mir das ausgesucht, wer meine Vorbilder sein sollen.
Ja, ich hatte gar nicht so viele Vorbilder, weil diese Frauen so, weißt du, so, es hat ja auch keine Frau gearbeitet früher. Das war alles, es war ja wirklich noch, also ich meine jetzt, ich meine, so alt sind wir auch noch nicht, aber trotzdem ist es ja
wirklich... Meine Mutter würde jetzt sagen, also hör mal, natürlich habe ich gearbeitet. Erstmal war meine Mutter Stewardess, ja?
Ja, ja.
Ist um die Welt geflogen. Und
aber
dann
das war aber sehr außergewöhnlich.
Das war sehr außergewöhnlich,
das stimmt.
Und
die ist sie dann aber auch weiterhin geflogen, als du schon,
ja,
schon,
ja, die
schon
auch
auf
noch,
der Welt
die
warst?
Die ist auch noch Saison geflogen, als wir schon auf der Welt waren. Und kam dann immer aus Amerika zurück mit irgendwelchen dollen Gimmicks. Das war wirklich toll.
Und Stewardess in den 70ern,
ja,
da warst
war
du ja der, das war ja,
das war
besser
der
ging's ja nicht.
Die
ja.
hat in den 50ern angefangen für Pan Am und
ja.
so. Also es ist wirklich,
ja, 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 ja.
Die hat,
der Hammer.
Die hat es super gehabt. Und später hat die Praxis vom Vater mit aufgebaut.
Mhm.
Also die ist...
Okay, das heißt, da hast du andere Erfahrungen gemacht. In meinem Umfeld hat keine einzige Frau gearbeitet.
Ne, ich habe schon da eine Mutter erlebt, die vielleicht auch irgendwie prägend war für mein Frauenbild. Also sehr selbstbewusst, sehr stark, schlagfertig im Witz, auch robust im Humor. Starke Frau, würde ich sagen. Also ein Archetyp von starker Frau.
Ja.
Ja.
Für mich ist sowieso immer klar gewesen, dass die Frauen die Starken sind. Also so. Und deswegen verstehe ich häufig immer nicht diese momentane Diskussion so darüber, weil für mich ist die Frau diejenige, die bestimmt, ob was geht, wann es geht, wie es geht und überhaupt. Also ich bin sozusagen in diesem totalen Bewusstsein, dass ich der totale Chef bin, egal was passiert, immer gewesen, ja. Und lerne ja natürlich jetzt auch, dass es natürlich ganz viele Menschen und ganz viele Frauen gibt, die Sache anders sehen, anders erlebt haben auch und deswegen sich da auch irgendwie anders einordnen. Aber ich habe mich immer oben gesehen, sag ich jetzt mal, in der Mann-Frau-Beziehung irgendwie.
Männer und Frauen sind ja mit Sicherheit extrem unterschiedlich.
Ja.
Ja. Also es gibt so.
Je älter man wird, desto mehr. Ja. Wird, mehr
aber
wird
das ist tatsächlich auch gut so. Die sind auch in der Qualität dessen, was sie können, sind unterschiedlich. Und deswegen ist also dieses Gegeneinander ausspielen auch wenig geeignet, um im Leben voranzukommen.
Ja, in der Theorie klingt es ganz einfach.
Ja, das
stimmt
natürlich.
In der Praxis ist es manchmal so, dass man nicht alles anerkennen kann, was der andere besser kann, angeblich besser kann als man selber und umgekehrt natürlich. Aber da muss man durch. So, hast du, wie klingt es, wenn eine Bizepssehne reißt?
Das war kein Klang, das hat auch kein Geräusch gemacht, jedenfalls nicht, dass ich mich erinnern kann. Die ist nicht ganz komplett abgerissen, so ein paar Fasern waren wohl noch dran.
Das sind ja, wenn es ein paar Fasern sind, sind es ja bei dir immer noch fingerdicke Teile, die das zusammengehalten haben. Aber wie dick ist denn so ein Bizeps? Wie muss man sich das vorstellen? Hast du dich damit beschäftigt? Wie dick ist, also jetzt nicht dein Bizeps ist sehr dick,
die
aber.
Sehne,
wie,
ja, die, das weiß ich ja, die ist sicherlich.
Ist das das, was man hier spürt? Ist das das da?
Das würde ich sagen, ja, das ist das. Das geht hier also vom Bizeps, ne, den man also am Oberarm hat, geht das dann runter und setzt dann, ich glaube, am Radiusknochen des Unterarms an.
Okay. Und die ist da unten angerissen.
Die ist da unten im Grunde abgerissen und ein bisschen
was passiert dann mit dem Bizeps? Wrrr, hat man oben plötzlich ganz falsch Schulter.
Wenn der ganz abreißt, dann flutscht der Bizeps hoch und dann sitzt er also irgendwie hier oben und dann muss der Chirurg das dann erst finden und wieder runterziehen.
Das ist so eklig, die Vorstellung, wirklich. Ja. Hast du das, wie fühlt sich das an? Die ist es ja angerissen.
Ja, ist angerissen. Ja, das war ein Schmerz. Nicht zu schlimm, der Schmerz. Es tat weh, aber es war sofort eine Unfähigkeit da,
den Arm
weiter zu belasten. Also, dumme Sache.
Aber echt? Wobei ist es passiert?
Es ist passiert, als ich habe da mit Artisten geübt und die sind dann von einer Höhe vielleicht von 3 Metern, haben die sich rückwärts fallen lassen und ich sollte es mit einem anderen Artisten auffangen. Der ist also praktisch mit seinem Rücken in unsere Arme gefallen.
Ja.
Und da muss man eine bestimmte Technik anwenden, das muss man so abfangen.
Abfangen,
das wusste ich nicht. Ich habe also versucht, den einfach zu fangen, weil ich natürlich auch Sorge hatte, dass der abschmiert und auf den Boden kracht.
Du hast ihn einfach gefangen?
Ja, ich habe einfach versucht zu fangen, genau. Ja. Und das ist auch zweimal gut gegangen. Beim dritten Mal war es einfach zu stark, die Belastung.
Was war das für eine Gelegenheit, wo du Artisten aus 3 Metern Höhe fängst?
Das war diese schöne Tradition Stars in der Manege. Wo Mario Adorf früher so Löwendompteur war.
Und dann konntest du gar nicht auftreten am Ende?
Nee, konnte ich nicht auftreten.
Das ist nicht dein Ernst.
Das ist wirklich mein Ernst. Ich wäre so gern auftreten. Sogar Markus Söder war da.
Nein, oh Gott, dann hättest du mal Markus Söder kennengelernt. Mhm. Den wolltest du doch immer schon mal treffen. Mhm. Ich habe aus den Händen von Markus Söder den Bayerischen Verdienstorden bekommen. Und jetzt kommst du.
Ich habe aus den Händen von Horst Seehofer den Bayerischen Fernsehpreis bekommen.
Das sticht alles. Mhm. Horst Seehofer, toll. Den hat man schon fast vergessen. Und du bist immer noch da.
Ich bin immer noch da. Ich habe auch den Preis noch.
Ja, du hast.
Das ist lustig, auf dem Preis steht nicht drauf Henning Baum, sondern der bayerische Ministerpräsident.
Nein. Ja. Die Bayern sind einfach speziell. Ja, das ist cool. Und die haben sich ganz kurzfristig entschieden, wie sie den Preis jetzt geben. Ja, wer kriegt denn jetzt den Preis? Ja, genau. Der Bulli Herbig oder der Henning Baum? Baum, komm. Und deswegen haben sie es nicht mehr geschafft, da nochmal deinen Namen drauf zu drucken. Das ist ja sehr lustig. Ja, aber das ist sehr. Filmpreis oder Fernsehpreis?
Den Bayerischen Fernsehpreis.
Fernsehpreis. Hm. Habe ich auch schon moderiert. Schöne Veranstaltung im Prinzregententheater.
Das könnte sein, ja.
Ja, ich habe alle Veranstaltungen
schon moderiert. Du hast schon alles moderiert, ja.
Ja. Es geht, also mein Jahr bestimmt sich dadurch, dass ich immer wiederkehrende Veranstaltungen sozusagen moderiere. Ich kann nicht aus den Ferien zurückkehren oder dann nicht den goldenen Computer zu moderieren oder bevor ich nicht beim Bambi war, wird nicht Weihnachten und so. Verstehst du? Also für mich, das ist fast wie das Kirchenjahr, ist das diese Veranstaltung für mich irgendwie.
Das ist strukturiert.
Struktur, ja. Du machst aber trotzdem ja alle Stunts selber und du machst ja viele Stunts. Also dein ganzes Leben besteht ja aus Stunts und Dinge so spielen, dass sie echt aussehen und manchmal halt auch echt sind. Gab es mal was du nicht gemacht hast?
Ja, das gibt es schon immer wieder, weil die Produzenten natürlich Angst haben, dass man sich verletzen könnte. Ich mache auch nur Sachen, wo ich mich selber sicher fühle. Was spreche ich vorher mit den Stuntleuten ab und sage, das kann ich. Und andere Sachen mache ich nicht. Ich muss auch wahrscheinlich sagen, so viel wie vor 20 Jahren mache ich auch nicht mehr selber.
Ja. Der Henning wird alt.
Ja, ein bisschen schon, aber nur ein bisschen.
Ja, und wenn du alt wirst, bist du immer noch jünger als die meisten Jungen. Weißt du? Da kommt ja immer drauf an, wo man startet. Und das ist ja auch was, arbeitest du mit großer Disziplin an dir? Ich habe das Gefühl, du bist jemand, der sehr extremst diszipliniert ist, mehr als er müsste vielleicht. Oder neigst du zu Exzessen und wir wissen davon nichts?
Sowohl als auch. Also ich bin sehr diszipliniert.
Ja.
Ob ich zu Exzessen neige, weiß ich nicht. Aber das würde ich jetzt auch nicht alles erzählen. Aber ich will dir folgendes Bild geben. Die Griechen hatten 2 Götter dafür. Mhm. Apoll, der Gott des Lichts, der Klarheit auf der einen Seite. Auf der anderen Seite Dionysos.
Oh,
Rausch,
ja.
Wildheit, Rohheit, mhm. Trieb. Diese beiden
haben
Götter.
Haben die ein Kind zusammengekriegt?
Nein, die haben kein Kind. Ja. Diese beiden Götter sind aber notwendig, damit ein künstlerischer Prozess entstehen kann und in eine Form gebracht werden kann.
Ja.
Wenn man diese beiden Götter in seiner Persönlichkeit hat, verschafft einem das wenig innere Ruhe. Aber sie sind nun mal da. Und damit muss ich mich permanent auseinandersetzen. Also
apollonisch oder dionysisch.
Apollonisch oder dionysisch. Ja. Und das ist etwas, was wovon ich sicher profitiere, aber was mich natürlich auch dazu zwingt, mich zu disziplinieren. Also ich wende sehr viel Disziplin an auf mich selber und gebe mir selber Struktur.
Bist du dann erwartest du auch von anderen sehr viel Struktur und Disziplin?
Ein gewisses Maß setze ich wahrscheinlich schon voraus, ja. Also wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, erwarte ich das schon.
Ich könnte nicht mit jemandem zusammen sein, der dionysisch lebt die ganze Zeit. Also ich bin extrem, ich bin mehr
apollinisch.
Apollinisch.
Ja.
Obwohl ich aussehe, als wäre ich natürlich voll von Dionysos. Aber eigentlich bin ich der totale Struktur-Charlie. Also ohne strukturiert zu sein, aber ich bin total, ich weiß genau. Und so. Und ich könnte nicht mit jemandem zusammen sein, der die ganze Zeit So, also ja, schon alleine fertig, die Vorstellung, jemand steht um 11 Uhr erst auf und braucht dann erstmal 2 Stunden und so. Das geht, das ist auch, das geht auch im normalen Leben nicht. Das kann man, finde ich, machen, als wenn man ein Rockstar ist und
das ist auch Müßiggang, da verliert man auch Kraft.
Ja. Total, total. Ja,
das ist es nicht, sondern Disziplin ist ja etwas, für das man sich entscheiden kann. Ich kann mich ja nicht für Talent entscheiden. Hm. Das ist Gott gegeben oder nicht. Und Disziplin ist aber etwas, was ich, wofür ich mich jeden Tag entscheiden kann. Und ich weiß, mit Disziplin komme ich auch weiter. Und Disziplin und Willenskraft sind schon die Werkzeuge, die dann auch den eigenen Weg schmieden.
Hm. Ja. Warst du immer schon so?
Wenn ich Freunde frage, dann sagen die, ja, ich wäre schon als Teenager so gewesen. Und das stimmt in gewisser Weise, weil ich auch da habe ich eigentlich Struktur gemocht. Ich bin dann mal in England zur Schule gegangen, im Internat. Und da war ja der ganze Tag durchstrukturiert. Und da bin ich richtig zur Höchstform aufgelaufen.
Ah.
Ja. Also da bin ich richtig, richtig fit geworden, richtig schnell im Kopf und habe richtig abgeliefert. Das fand ich super.
Mehr Struktur. Ich finde Struktur super. Ja. Wir müssen über was sprechen, es hat gar nichts mit Struktur zu tun, aber wir bleiben beim Thema Superhelden. Marvel's Wastelanders. Jetzt bitte. I'm not into Marvel at all. Kannst du mir bitte einmal erklären, was das für ein Podcast ist und was ihr da macht?
Meine Geschichte ist die von Wolverine, von wirklich klasse von Hugh Jackman, ikonenhaft gespielte Superheld.
Ich erinnere mich.
Ja. Nun ja, er durchlebt seine Heldenreise und stößt da an seine Grenzen und man erfährt was über diese Figur und es ist schon so eine Art Mythologie.
Okay, aber es ist ein Podcast, also es ist ein Hörspiel im Prinzip, wo die Geschichte von Wolverine,
eine fiktive Geschichte
von Wolverine erzählt
genau,
wird.
Genau, es ist wie wie Kino für die Ohren. Es ist sehr, sehr aufwendig produziert.
Ja, ich habe das gesehen, das ist richtig. Gibt's das auch als amerikanisches Vorbild, gell?
Genau, das haben die Amerikaner als Vorbild zuerst gemacht und haben dann gesagt, das soll Henning Baum auch bitte in Deutsch machen.
Die haben es nur gemacht, weil sie wussten, dass du das so sozusagen... Ja. Bewirbt man sich da oder ruft da einer an oder sagst du bist... Da ruft einer an. Und dann meinst du, die haben dich wegen deiner Stimme genommen oder wegen dem, was da sozusagen, was du darstellst? Weil ich meine, es kann ja auch der schmächtigste kleine Pimpf mit 1,60 Meter das geil spielen in diesem Podcast oder in diesem Ding.
Das gibt es ja auch. Also eben. Ja. Das heißt ja nicht, dass die Stimme dann immer zum Körper passt, aber Stimme ist ja Teil der Persönlichkeit und natürlich spiegelt sich unsere Persönlichkeit auch in unserem Körper wieder. Also das ist ambivalent und ich meine, deine Stimme ist doch auch dieses Zuckerbäckerhafte. Ich meine,
ich weiß gar nicht, wie meine Stimme ist. Ich bin ja immer noch nicht so ganz im Einklang mit meiner Stimme.
Ja, doch, deine Stimme ist...
Es ist besser geworden, glaube ich. Aber es kann, also manchmal, wenn ich mich so anhöre, auch so beim Podcast, dann denke ich mir, oh, das wird mich nerven als Zuhörer.
Nein, du bist die ideale Besetzung für die Mutter Geiß in die 7 Geißlein.
Okay, gut. Lieber Henning, liebe Barbara, wir spielen ein Spiel. Eigentlich wollten wir dieses Mal etwas Intellektuelles, Feuilletonistisches spielen, aber Barbara hat uns gezwungen, diese Pläne zu verwerfen. Das stimmt nicht, ich habe damit nichts zu tun, Henning, glaub mir bitte. Ihr spielt deshalb Date mit gewissen Vorzügen. Wir schicken euch beide auf ein erstes Date, damit ihr euch noch besser kennenlernen könnt. Und die bei so einem Date mal schnell unangenehme Stille, entstehen kann, haben wir ein paar Fragen oder Aktionen vorbereitet. Diese liegen in kleinen Schälchen vor euch. Bitte zieht nacheinander einen Zettel und lest ihn laut vor. Okay.
Was?
Also,
ich
keine
bin abgeschweift. Ahnung. Das war eine lange
du bist
Rede.
Abgeschweift? Wo bist du denn hinabgeschweift, während ich hier vorgelesen habe? Date mit gewissen Vorzügen. Wir ziehen jetzt hier Zettel.
Also,
jetzt wird auch was reingereicht.
Ich habe hier schon was.
Ein Glas Wein. Oh, hast du auch schon was?
Ich habe schon was.
Ein Glas Wein kommt jetzt hier noch. Hat das was mit dem Spiel zu tun oder habt ihr einfach das Gefühl, dass ich...
Nein, das ist wahrscheinlich... Okay. Warum nimmt ihr das jetzt weg?
Eine Kerze? Ach, jetzt wird uns das Essen weggenommen. Ja, dann nimm es meins auch raus, sonst ist es so voll.
Ich habe übrigens diese Vanillesoße jetzt ein paar Mal getrunken.
Es ist so geil.
Ich
habe das mit Wohlwollen habe ich das beobachtet.
Ja. Das ist das Dionysische in mir.
Er ist doch ein Mensch, habe ich mir gedacht. Ein ganz normaler Mensch. Okay, also das sollen wir jetzt hier hinlegen. Ich habe keine Ahnung, ich schwöre, bei allem, was mir lieb ist, Oh, kommt da noch was? Kriege ich sowas auch, was der hat? Der hat einen Schokokuchen vor sich. Kriege ich sowas auch? Nein, schade.
Ein Törtchen.
Ja, das ist das Dionysische in mir, was dir dazu bringt, mir das nicht auszuteilen. Also ich ziehe jetzt, pass auf, einen Zettel, dann wird sich alles weitere ergeben. Ich habe auch keinen Plan. Gebt euch gegenseitig ein Kompliment. Ah, okay. Gebt euch gegenseitig ein Kompliment. Ich sage, du siehst geil aus. Nein, pass auf, ich sage, deine Stimme bringt den Raum zum Vibrieren und ich fühle mich, als würde ich auf einer Waschmaschine im Schleudergang sitzen.
Aha.
Es hat nichts von Shakespeare, aber es in der Regel führt das auch zum Ziel.
Ja. Also, ich finde es wunderbar, wie deine Zunge immer wieder aus deinem linken Mundwinkel hinausspitzt.
Ich kann auch rechts.
Das machst du aber meistens links. Die Zunge schnellt hervor. Das kenne ich sonst nur von der Filmfigur Jabba the Hutt, mit der du natürlich gar nichts gemeinsam hast.
Jabba the Hutt. Das ist sehr lustig. Ich finde das Spiel jetzt schon toll. Jetzt musst du ziehen.
Gib mit einer Promi-Geschichte an.
Geil. So, Henning, jetzt will ich ja mal was hören.
Ach, ich soll angeben.
Du kennst doch sicher Günther Jauch persönlich, oder?
Simone Tomalla.
Ah, die kennst du die besser? Kennst du die besser als gut?
Nein, aber ich habe tatsächlich, einen meiner ersten Filme habe ich mit ihr gedreht. Vor 25 Jahren.
Also, Simone Tomalla, okay. Dann erzähle ich jetzt eine Geschichte.
Ja.
Will Ferrell ist mein Nachbar in Schweden.
Ich muss eben noch mal überlegen, wer ist nochmal Will Ferrell?
Wer ist nochmal Will Ferrell? Will Ferrell, der geile Komiker, der Lustige mit den eng zusammenstehenden Augen.
Aha. In Schweden?
Ja.
In Schweden. Im Smallland.
Ja, weil da haben nämlich, da hat man ja eigentlich keinen Nachbar. Aber der dann kommt nach 30 Kilometern, das ist dann Will Ferrell. Jetzt komme ich. Ja. Ich sehe schon eine Promi-Geschichte mit einem Promi, den du nicht kennst. Das ist natürlich witzlos. Wer zahlt gleich am Ende die Rechnung? Du.
Ja.
Finde ich auch.
Das ist eigentlich
klassisch. Also ich würde es albern finden, mit dir hier in den Kampf zu gehen, dass ich dann meinen Putenschnitzel da selber zahlen will.
Genau. Also außerdem habe ich ja den Abend dann mit dir genossen, nehme ich an.
Na total. Also, und ich zahle das Hotel. Ist meistens viel teurer. Ich hab das Hotel längst gebucht, weißt du? Da involviere ich dich gar nicht.
Wo ich dich hinbringe und wo du dann aufs Zimmer alleine gehst.
Natürlich.
So, jetzt geht's hier schon weiter, Barbara. Ja. Danach zu dir oder zu mir?
Zu mir. Das ist mir immer sicherer. Wobei, ich gucke mir gern anderer Leute Wohnungen an.
Ich würde auch sagen, du kannst eigentlich ruhig zu mir mitkommen.
Ja.
Da ist es auch aufgeräumt.
Deine Frau hat uns noch ein bisschen Tee gemacht. Ich nehme ja nach dem Essen gerne ein wenig Tee. Ja.
Ja, das wäre alles da. Ja.
Aufgeräumt ist mir gar nicht so wichtig, wobei ich muss sagen, inzwischen
es wahrscheinlich schon. Es ist sauber und ordentlich, das wäre ja schon wichtig.
Ja, aber ich finde...
Nicht nur eine Chaosbude.
Nein, aber ich kenne niemanden mehr, der eine Chaosbude... Also ich kenne wirklich... Also ich glaube nicht, dass ich in meinem Leben nochmal einen Mann kennenlerne, der eine Chaosbude hat.
Das will ich nicht hoffen, dass du überhaupt noch mal einen Mann kennenlernst, wo du nach Hause kommst nach einem Abendessen und Date. Du bist doch glücklich.
Natürlich. Ja, klar. Aber ich meine, ich habe ja auch Fantasie. So, jetzt pass auf. Ich komme dran. Mach dich besonders interessant.
Gott.
Du, ich kenne den Shakespeare ja persönlich, ne?
Dem sagst du ja schon öfter abends beim Essen und bist nachher.
Nee, aber ich habe die einzig originale Shakespeare-Sammlung von Briefen, die er an seine Mutter geschrieben hatte, habe ich zu Hause im Schrank. Könnte ich dir mal zeigen, wenn du willst.
Das macht dich wirklich sehr interessant. Ja, ich würde nur zu gerne mal in deinen Schrank hineingucken.
Jetzt, du hast noch eins.
Erzähle von deinem letzten peinlichen Erlebnis. Ja, wer, du oder ich?
Du.
Ich? Letztes peinliches Erlebnis. Oft
ist es ja peinlich und man merkt es selber gar nicht.
Ja, es ist peinlich. Also mir passieren wahrscheinlich Sachen, die andere peinlich finden und ich dann wieder denke, es ist gar nicht so schlimm. Meine Kinder finden dann immer irgendwas peinlich oder so, weil ich was mache.
Meine Kinder finden es das Peinlichste auf der Welt, dass ich immer singe.
Ja, also ich singe auch gerne, auch in der Öffentlichkeit.
Ich singe auch im Supermarkt. Und dann sagen die Leute zu mir, wie bitte? Und ich so, nichts, ich habe nur gesungen. Und meine Tochter so, die geht dann immer so weg.
Ich mache manchmal Tänzchen auf der Straße. So ein paar kleine Grooves und so eine Drehung und diese.
Da würde ich allerdings auch sagen, bitte Papa, reiß dich zusammen.
habe ich mal beim Bowling gemacht. Da waren wir bowlen zusammen und dann habe ich irgendwie einen guten Schuss gemacht und habe ich auch so Tänzchen gemacht. Und meine Tochter so, oh, es ist so peinlich, es ist so peinlich.
Finden die das auch peinlich, dass du der bist, der du bist und eben nicht irgend so ein, also ist es oder sind sie, finden sie es cool, dass du so den Job machst, den du machst? Oder hätten sie es auch manchmal gerne, dass du Steuerberater wärst und einfach nur mit der Aktentasche morgens in aller Ruhe verschwindest?
Da haben die noch nie mit mir drüber gesprochen. Also nee, ne? Die sind da ja reingeboren und das, ich glaube, das ist für die eine Normalität, also.
Ja.
Ja.
Ja, ist auch gut so. Ich weiß ja nichts über dich privat. Ja. Da steckt ja ein Plan dahinter, ne?
Ja. Ich weiß alles hingegen über dich privat.
Ja, weil ich dir erzählt habe.
Ich sehe es doch immer in den Zeitungen im Supermarkt, wenn ich da vorbeigehe.
Aber da weißt du auch, dass ich, über uns gibt es auch Schlagzeilen.
Echt? Schon über uns? Mhm. Ach, ich dachte, das hätten wir immer vermieden.
Ja. Nee, dieser Mann, diesen Baum konnte sie nicht fällen, war die Überschrift. Oh. Und keine Ahnung, das Ergebnis war, dass es nicht geklappt hat zwischen uns beiden, weil ich wieder zu sehr mit der Tür ins Haus gefallen bin irgendwie. Keine Ahnung. Aber diesen Baum konnte sie nicht fällen, ist eine gute, und ich wirke wie so eine völlig durchgedrehte Alte, die hinter allem her ist, was das deutsche Showgeschäft zu bieten hat. Von Mareile Höppner über Andreas Burani bis hin zu Roland Kaiser. Aber an dir bin ich gescheitert. Ja. Nee, es ist tatsächlich viel über mich im Umlauf und guess what? Nichts davon stimmt. Es ist wirklich interessant, aus was für Dingen Geschichten geschrieben werden. Wirst du Opfer dieser Boulevardpresse ab und zu?
Ich wurde mal, als ich mich von meiner Frau geschieden habe, da gab es schon so Turbulenzen. Das hat mich dann auch erstaunt, weil ich gar nicht gedacht habe, dass ich für die interessant bin. Mhm. Aber da ich die eigentlich, ich ignoriere die ja sonst konsequent. Ich habe auch mit der Bunten oder so nichts zu tun. Und deswegen fällt das dann auch irgendwie weg. Also das trocknet man so aus.
Ich glaube auch. Ja. Also ich, man muss sich auch immer vor Augen halten, all das, was da zu lesen ist, ja, das liest ja wirklich niemand. Also das Lesen, also niemand, der für dich, wie soll ich sagen, ich glaube, dass wenn.
Doch, ich habe das schon erlebt. Die haben Schlagzeilen gelesen und haben gesagt, ey, sag mal, was ist los bei dir? Stimmt das?
Ja.
Das
ja,
haben wir
ja,
okay. Meine Schwiegermutter hat die Zeitung mir da gezeigt und ja, die glauben das. Und das ist eine sehr, eigentlich ist das eine schreckliche Sache. Also diese Yellow Press, was die sich rausnehmen und was die da machen, das ist unterste Schublade. Das ist absolut degotantes, ekelhaftes Verhalten.
Also bei mir standen sie ja auch vor der Tür und haben mein Haus einfach fotografiert und so. Und da habe ich mit einem wirklich mal bei Instagram reagiert. Da ging es auch um die Bunte. Und das hat dann eine solche Welle geschlagen in meine Richtung. Weißt du, die Leute fanden das so cool, dass ich gesagt habe, es gibt so viel über mich zu erzählen. Warum kommt ihr vor mein Haus und filmt mein Haus und geht da in den Garten und lauft da rum und filmt ins Zimmer rein und so, ja. Und dann, das haben alle Leute total verstanden. Und es ist ja wirklich so. Ich meine, ich erzähle so viel. Du kannst ja Bücher füllen mit meinen Geschichten, ja. Ich finde, dann muss man jetzt nicht noch vors Haus kommen und so, wo man doch weiß, dass mir das irgendwie wichtig ist. Und das hat mich schon getroffen, weil ich finde immer, wenn die so in die Privatsphäre eindringen, da kriege ich wirklich, das beschäftigt mich total.
Ja, das ist wirklich böses, abgrundtief verdorbenes Verhalten.
Ja. Ja. Bist du moralisch? Ich frage für eine Freundin, weil ich glaube, du hast ein sehr starkes moralisches Gerüst, würde ich mal sagen.
Ja, habe ich wahrscheinlich. Das ist übrigens etwas, was das ist plötzlich da. Man entdeckt das ja irgendwann in sich. Mhm. Das wird in einen hineingelegt, hineingeboren oder so. Man kann sich dessen auch nicht entledigen, selbst wenn man es wollte. Es ist da. Mhm. Es ist manchmal so, dass man vielleicht auch leichter gerne wäre im Leben,
ja.
Aber das ist schwer möglich. Also man hat eine gewisse Prägung, die von irgendwoher kommt.
Woher kommt die denn?
Das weiß ich nicht. Das ist nicht anerzogen oder so. Vielleicht ist es anerzogen, aber ich würde jetzt nicht sagen, das hat soziologischen Ursprung. Das ist vielleicht etwas, was in unserer Persönlichkeit liegt.
In deiner?
Ja, in meiner in dem Fall. Und es sich eben auf sonderbare Weise immer wieder in unserem Leben auch Bahn bricht. Und man muss es beobachten und man kann sich dem eigentlich dann nur irgendwann auch stellen und sagen, warum ist das so und was hat das für eine Bedeutung?
Ja.
Ja. Aber es ist jetzt nicht was ich anstrebe oder sage, es ist man muss ein moralischer Mensch sein oder so. Das hört sich so an, als wäre ich jetzt ein besonders guter Mensch.
Das wollen wir ja nicht hoffen. Also, wir haben die Hoffnung, dass bei dir alles noch hinreichend so, auch verdorben ist, ja, sage ich jetzt mal. Ja. Ausreichend zumindest.
Barbara, komm mit in meinen Sumpf.
Ja. Wir kippen heute mal den Apollo hinten vom Laster runter, ja, und geben uns den Dionysos hin. Ja. Und die Moral lassen wir auch mal und jetzt alles. Und jetzt trinken wir mal aus unserem Rotwein.
Wir schließen jetzt hier ab, schalten das Mikro aus und ich schlag die Scheibe ein und komm zu dir rüber.
Wenn es einer schafft, dann du. Jörg Thaddäus hat es auch schon versucht, aber der ist nicht durchgekommen. Ich sage Prost und bedanke mich, dass du bei uns warst. Wir haben ja Rotwein hier hingekriegt für unser Date und sogar ein Kerzchenbrenz. Hört man ja alles nicht im Podcast.
This is my first drink today with the left hand.
Prost.
Prost.
Danke, dass du da warst. Mein Gott, was haben wir heute wieder einen schnellen Galopp gemacht, sag ich mal.
Bestimmt.
Von der trivialen Unterhaltung bis zur Hochkultur war ja alles dabei. Mit dabei, ja, würde ich mal sagen. Ja.
Also ab heute unterschätzt niemand mehr Henning Baum, falls das überhaupt jemals mal jemand getan hat.
Hast du dieses Abo im Fitnessstudio schon abgeschlossen, Clemens?
Ja, während des Hörens gleich online. Ich muss auch jetzt gleich los, Barbara.
Ja, ich habe vollstes Verständnis. Also, wir hören uns hoffentlich wieder nächste Woche, dann gibt's einen neuen Gast. Bis dann, alles Gute.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de.